das Grundeigentum, das Eigentum an einem Stück Gegend, hat erstmal für sich gesehen nur den negativen Gehalt. Andere dürfen darauf nichts machen, was der Besitzer nicht genehmigt. Das ist der ganze Inhalt von Eigentum da, diese abstrakte, formelle Seite, das jedes Eigentum hat. Und das heißt ja dann umgekehrt, dass alles, was der Grundeigentümer dann verdient, von denen kommen muss, die an irgendeiner Stelle in der Gesellschaft tatsächlich Geld produzieren, Geld vermehren, Geld haben, aus ihrer eigenen ökonomischen Tätigkeit, aus dem sie dann einen Teil an das Grundeigentum überhaupt abdrücken können. Erstmal kommt das ganz billig daher, als würde der Grundeigentümer so ungefähr das Gleiche machen wie Unternehmer und Arbeitnehmer, wenn sie was produzieren. Und so taucht es im Übrigen in der bürgerlichen Ideologie auch auf. Die treten das exklusive Verfügungsrecht, das sie über den Boden haben, für eine Zeit ab an einen Nutzer, einen Mieter und einen Pächter und verlangen dafür, dass er das benutzen darf, Geld. Und dann merkt man schon, dass der Boden überhaupt nicht die Quelle dieses Geldes ist. Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Sondern dass das die Quelle dieses Geldes, das ist, was die anderen durch das Herstellen und Verkaufen von Gütern an Geld in der Gesellschaft produzieren und vermehren. Die Macht, von den anderen Geld zu kassieren, weil man ein Stück Gegenpack, das die brauchen, steht und fällt damit, dass die anderen diesen Geldreichtum überhaupt erstmal herstellen, dass es den gibt und an dem nimmt sich das Grundeigentum einfach ganz billig seinen Teil, indem es einfach sagt, ist ja alles gut und schön, was ihr alles produzieren und verkaufen und Geld vermehren könnt. Aber damit ihr das überhaupt könnt, müsst ihr ja irgendwo sein und da bin ich schon. Und insofern kriege ich davon was ab. Und so bekommt es tatsächlich den Schein, als wäre der Boden tatsächlich sowas wie eine eigenständige Verdienstquelle. Und das ist auch das, ich nenne es mal ein bisschen polemisch so, das Systemwidrige an dieser Geldquelle. Systemwidrig deswegen, weil der Witz am Kapitalismus ja tatsächlich ist, dass aller Reichtum, den die Gesellschaftsmitglieder haben und produzieren, eine Reichtumsvermehrung ist, die durch die Anwendung produktiver Arbeit hergestellt wird, die Gewinne in den Händen der Unternehmer und Löhne in den Händen derjenigen, die da diese Arbeit verrichten, tatsächlich vermehrt wird. Eine wirkliche Vermehrung von materiellem Reichtum, der dafür dient, Eigentum zu vermehren, Geldeigentum zu vergrößern in den Händen derjenigen, die diese Produktion organisieren, ist die Grundlage und die Voraussetzung dafür, dass dann die auch dafür bezahlen, dass sie das auch irgendwo tun dürfen. Ein ganz passives Verhältnis im Ausgangspunkt zu der wirklichen kapitalistischen Geld- und Reichtumsproduktion, um die es geht. Und dieses passive Verhältnis, der Marx hat das an der Stelle, wo er das Grundeigentum erklärt, irgendwann mit dem schönen Bild erläutert, dass der Grundeigentümer in Konstantinopel sitzen kann und sein Grundeigentum wirft trotzdem ganz ohne sein Zutun Geld ab. Und das stimmt ja auch. Damit wollte er dieses passive Verhältnis des Grundeigentums zum kapitalistischen Reichtum, das bloß Abgreifende, charakterisieren. das überhaupt keinen Beitrag zu dem leistet, was da produziert und verkauft und in Geld verwandelt wird, sondern ganz im Gegenteil einfach daran, dass einfach das ausnutzt, dass andere das tun und das gar nicht tun können, ohne irgendwo ein Stück gegen zu benutzen, auf dem das stattfindet.
Ja, im praktischen Verhältnis von Grundeigentum und denjenigen, die das nutzen für ihr Gewerbe, insofern meine ich, ist das nicht bloße Ideologie, sondern das kommt praktisch so vor, als wenn im Verhältnis von Grundeigentümern zum industriellen oder Handelskapital das als Realisierung oder Erlös eines Bodenwerts, der das Immobilienkapital, der Zuschreibung durch den Grundeigentümer eigentlich geschuldet ist. Das kommt vor wie die Realisierung eines an den Boden anhaftenden ökonomischen Werts. Im Verhältnis im Verhältnis zu den industriellen oder Handelskapital.
Schau mal, dass der Grundeigentümer Rente zieht, das ist doch wohl der Ausgangspunkt. Den wollen wir uns erklären. Da kannst du doch jetzt nicht, nachdem ein paar Takte zur Erklärung gefallen sind, wieder auf den Ausgangspunkt zurückfallen und sagen, ja, aber der bezieht doch Rente.
Ich sag's mal anders. Das ist ja eigentlich,
wie das im praktischen Verhältnis von Grundeigentum zu industriellen und Handelskapital vorkommt. Das ist ja richtig, dass das, was der an Bodenwert erlöst, ist geschuldet einer Zuschreibung des Eigentümers, was der meint, was der Boden wert sei, aber im praktischen Verhältnis zu dem Industriellen oder Handelskapital ist ein praktischer, als praktischer Schein, wird das wirksam, als Erlös eines dem Boden anhaftenden Werts daher.
Das kannst du doch jetzt nicht als Einwand sagen. Jetzt geht es doch gerade darum zu sagen, wie kommt denn diese Merkwürdigkeit zustande? Weil im Ausgangspunkt, und diesen Ausgangspunkt, da habe ich jetzt so ein bisschen drauf rumgetrampelt, dieser Ausgangspunkt ist wirklich die Eigentümlichkeit. Dass nichts von dem, was in so einem kapitalistischen Ländle wie der Bundesrepublik produziert wird, von Brötchen bis Autos über sonst was, bis hin zu Daten, in nichts von dem, was da produziert wird, geht irgendeine Leistung des Grundeigentümers ein. Der sitzt bloß stumpf auf seiner Gegend und sagt, wenn ihr denn ein Büro braucht, halte ich die Hand auf. Und das ist, da kannst du auf der einen Seite sagen, ja, ohne dass, das so argumentiert die bürgerliche Ökonomie ja auch. Die sagt, ja, wenn es so ist, dass ohne ihn die Datenspeicherung nicht stattfinden soll, dann hat es doch wohl auch verdient, dass er davon was abkriegt. Und da wollte ich immer sagen, das ist irgendwie kein moralisches Problem, ob der was verdient hat oder nicht, sondern die Charakterisierung der politökonomischen Qualität dieser Einnahme als bloßem Abzug von Geldquellen, die anderswo produziert und vermehrt werden. Und das macht das Ganze ja, wenn du schon dann anfängst und sagst, hinterher hat der Boden glatt einen Wert, das macht es ja gerade so verrückt. Weil das, was da der Wert des Bodens ist, hat seinen Ausgangspunkt gar nicht in irgendeiner Weise gearteten positiven Beteiligung an der Produktion dieses Geldes und dieses Werts, sondern ist im Ausgangspunkt nichts anderes als das zu Geld machen der Macht zum Ausschluss. Und da würde ich an deiner Stelle nicht aber sagen, sondern würde sagen, so, wenn das der Ausgangspunkt ist, wie kommt es denn dann dazu, dass am Ende eine Immobilienspekulation stattfindet, dass die Welt noch nicht gesehen hat? Ich wollte erstmal auf den Punkt rumreiten, dass es gibt ja ein, sagen wir mal so, es gibt ja in den ganzen Auseinandersetzungen sowas wie ein Bewusstsein oder ein zur Kenntnis nehmen dieses ich sag's mal so, parasitären Verhältnisses des Grundeigentums zu den anderen Quellen. Gab es früher, gibt es glaube ich heutzutage gar nicht mehr so sehr, einen Vorwurf des Schmarotzertums. Ja, die kassieren ja bloß ein. Und man sagt ja, einerseits muss man sagen, das stimmt auch, die kassieren auch bloß ein. Man muss nur aufpassen, wenn man das sagt, dass man das nicht, dass man das selber nicht missversteht als, das wäre jetzt ungerecht, sondern offensichtlich ist es so, dass auch und gerade dieses einfach bloß kassieren in dieser seltsamen Gesellschaft, wo es ansonsten immer um Geldvermehrung und Geldproduktion geht, eine Notwendigkeit und eine Voraussetzung ist, die tatsächlich eine praktische Qualität hat. Und darauf hast du ja hingewiesen. Man kann einerseits festhalten, ja, der Ausgangspunkt ist, was machen die eigentlich zu Geld? Die schlichte Tatsache, dass ohne ihre Erlaubnis keiner über ihr Feld laufen darf. Was anderes machen die halt nicht zu Geld? Ein Recht. In dieser Gesellschaft, das nach der Seite hin kann man durchaus sagen, da passt was nicht. Übrigens, dass da was nicht passt, ist eigentlich der Ausgangspunkt für die ganzen Beschwerden über das, was das Grundeigentum dann draus macht. Andererseits hast du vollkommen recht, ja, anscheinend passt das, wenn es das mal gibt, dann doch sehr gut. Und wie diese beiden Sachen zusammengehören, wollte ich an den Folgenden erläutern. Man kann sich nochmal an folgender Sache überlegen, wenn man sich fragt, ja, wie du richtig gesagt hast, also der Grundeigentümer verschafft sich in dieser Gesellschaft ein Einkommen, indem man die Tatsache ausnutzt, dass ihm das Zeug gehört und das zeitweise zur Miete oder zur Pacht einem anderen zur Benutzung überlässt und sagt, dafür, dass du da wohnen darfst, kriege ich ein Geld. Die Miete mag noch andere Bestandteile haben, tatsächliche Kosten, die der Grundeigentümer hat. Und die gilt es mir jetzt nicht, aber es hat allemal immer den Anteil der Boden selber, dass das Verfügungsrecht selber wird zu Geld gemacht. Wenn man jetzt die Frage aufmacht, wie viel Geld denn, merkt man sofort, auf diese Frage gibt es eigentlich keine Antwort. Weil es gibt für die Höhe dessen, was der Grundeigentümer da verlangen kann, in der Transaktion selber, in Anführungsstrichen Austauschverhältnis zwischen Verfügungsrecht und Geld, gibt es keinerlei ökonomische Bestimmung für die Höhe dessen, was das kosten kann. Von 0 bis 1 Million. Und auch darin unterscheidet sich das Grundeigentum sehr grundsätzlich von der Preisbildung, wie sie sonst auf den Märkten für produzierte Güter stattfindet. Die Ökonomen sagen immer, der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Da sagt unser eins, da lache ich ja laut. Gibt es da vielleicht sowas wie Kosten? Gibt es vielleicht einen Grund in dem, was da produziert und verwendet wird und in dem Marktgeschehen, in der Konkurrenz um den Markt, einen Grund dafür, dass das Auto so ungefähr zwischen 30.000 und 60.000 Euro kostet? Und dann stellt man fest, ja, da gibt es einen Grund. Die tatsächlich geleistete, vergegenständlichte lebendige Arbeit, die nötig ist, um ein Produkt herzustellen, die Konkurrenz der Unternehmer um die Kosten, die sie lohnend machen, um das Zeug dann verkaufen, entscheiden auf dem Markt dann darüber, was das Zeug tatsächlich kostet. Der Preis hat eine objektive Bestimmung in dem Aufwand, der getrieben werden muss, um das Produkt herzustellen. Das ist bei Grund und Boden notwendigerweise gar nicht so, weil da wird ja gar nichts hergestellt, also gibt es auch keine Notwendigkeit für den Preis. Da ist es dann tatsächlich so, dass wirklich bloß Angebot und Nachfrage darüber entscheiden, was der eine hinzulegen hat und was der andere verlangen kann. Und wenn einem dann alle möglichen Gesichtspunkte einfallen, wo man sagt, ja, aber das ist doch klar, wenn einer an der Autobahn wohnen muss, dann ist das billiger als im schönen Vorort oder so, kann man sich ja alles einfallen lassen, aber objektive Bestimmungen des Preises in dem Sinne sind das ja nicht, sondern das fällt eigentlich alles auf den Standpunkt zurück, was einer sich leisten kann, leistet er sich, und was er sich nicht leisten kann, leistet er sich nicht. Das sind lauter Tautologien, aber keine Erklärung für die Preisbildung. Und das ist erstens, daran kann man auch nochmal sehen, dass das, was da ausgetauscht wird, nicht ein produziertes, mit Wert behaftetes Ding gegen eine Geldsumme, sondern einfach ein Verfügungsrecht gegen eine Geldsumme. Also auch an der Preisbestimmung kann man nochmal erkennen, dass das, was da zu Geld gemacht wird, kein Beitrag, kein Bestandteil des tatsächlichen Produzierens und Vermehrens von Geldreichtum ist. Das findet im Kapitalismus durch die Anwendung von Arbeit statt, sondern ein bloßer Abzug davon, was unter dem Kommando des produktiven Kapitals an Werten produziert wird. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, das ist das Unkapitalistische am Grundeigentum. Das ist, dass da lauter Rechtstitel und politisch erteilte Rechte zur Geldquelle gemacht werden, die auf der einen Seite wirkliche kapitalistische Geldvermehrung, Unterstellung und Benutzen und das aber eben so tun, indem sie zu dem eigentlichen Produzieren des Meer ganz extern stehen und einfach aufgrund ihrer Macht über die Weltecke abgreifen können. Und gerade wenn man sich das nochmal von dem Standpunkt her überlegt, wie geht dann die Preisbildung, wenn da bloß ein Recht vermarktet wird und nicht ein wirkliches ökonomisches Ding, ein produziertes Wertquantum. Dann liegt da die Grundlage dafür, dass wenn das Grundeigentum dann aktiv wird, es tatsächlich zum Hindernis für das wird und werden kann, was darauf stattfindet, nämlich das Produzieren und Wachstum. Einerseits kann man sagen, ja, der Grundeigentümer, der ist vom Wachstum des Kapitals und von der Vermehrung des Geldreichtums in der Gesellschaft total abhängig. Der bekommt überhaupt nur ein Grundeigentum, einen Ertrag aus seinem Boden, wenn es eine Nachfrage nach ihm gibt. Und diese Nachfrage sind diejenigen, die da nachfragen, sind halt diejenigen, die den wirklichen Geldreichtum der Gesellschaft produzieren. Was da also läuft in einem Land an kapitalistischem Wachstum, was es da für eine Nachfrage seitens derer gibt, die den Boden brauchen, ist der Ausgangspunkt, das ist das, was der Grundeigentümer für sich ausnutzen kann. Und da muss man ja nur in die Landschaft schauen, davon war ja schon die Rede, um zu sehen, da folgt das Grundeigentum und nutzt die Konkurrenz derer aus, die dieses Wachstum organisieren. Das scheint ja so ein Gesetz des Kapitalismus zu sein, dass sich das Geschäft dann an bestimmten Orten zusammenballt, die heißen ja deswegen dann auch Ballungszentren, dass wo der eine sein Geschäft hat, der andere auch sein muss, dass die Arbeitsplätze sich in bestimmten Ecken des Landes zusammendrängen und in anderen Gegenden des Landes wegfallen, also da gar nichts läuft. Und diese Sortierung der Fläche eines Staates zwischen lebhaften Zentren des kapitalistischen Wirtschaftens und des Finanzkapitals und verödeten Ecken, die ja in allen kapitalistischen Ländern zu beobachten ist, die ist eigentlich, die entscheidet auch darüber, was dann jeweils aus dem Grundeigentum wird, das in diesen verschiedenartigen Gegenden existiert und daran verdient. Der Abzug, den das Grundeigentum geltend machen kann, ist vom Standpunkt des Kapitals ein reiner Kostenfaktor. Mit reiner Kostenfaktor meine ich eben das, was ich eigentlich eben schon erläutert habe. Das muss der zahlen. Aber er bekommt dafür nichts, was er in irgendeiner Weise produktiv in seiner Produktion zu dessen Verbesserung benutzen könnte, sondern gilt eben bloß das Benutzen dürfen mit einer Geldsumme ab. Und dieser dauernd fällige Abzug, der unterscheidet sich von den anderen Kosten dann deswegen auch. Weil die Frage, wie groß der ist, hängt total davon ab, wie es dem Grundeigentum gelingt, die Konkurrenz des Kapitals um benutzbare Fläche in den verschiedenen Abteilungen des Landes in seinem Wachstum auszunutzen. In dem Maße, und das ist ja das, was man da immer erfährt, wenn man erfährt, in München kann niemand mehr wohnen. In dem Maße, wie das Kapital auf einem Fleck wächst und gedeiht, wächst die Macht des Grundeigentums mit, davon was abzugreifen. Dann steigen die Mieten, die steigen ja nicht von selber, sondern die steigen ja deswegen, weil sie von denjenigen, denen die Weltecken gehören, hochgesetzt werden. Die Konkurrenz des Kapitals um geschäftsnützliche Standorte, die ist es, die dafür sorgt, dass das Grundeigentum in wachsendem Maße dann eben auch sich an dieser Ausweitung des Geldreichtums und dieser Art, wie der sich ausweitet, bedient. Und so wächst quasi der Tribut, der an das Grundeigentum zu zahlen ist, mit dem kapitalistischen Wachstum ständig mit, ist ein bleibender Faktor in diesem Wachstumsprozess. Und darüber kommt es dann dazu, dass da tatsächlich ein Moment der Störung des antikapitalistischen, gegen das kapitalistische Wachstum gerichtete Abkassieren sich geltend macht. Was man zum Beispiel daran studieren kann, dass wenn die Konkurrenz um Ladenflächen in den Innenstädten und Büroflächen in den Innenstädten vom Kapital angeheizt wird, dann damit zugleich auch der Ausleseprozess zwischen denen vorangetrieben wird in der Frage, können sie sich über einen solchen Standort überhaupt noch leisten oder müssen sie auf die grüne Wiese aus der Stadt hinausziehen, weil die Mieten das übersteigen, was aus ihrem Geschäft noch rauszuholen ist. Nach der Seite hin ist die Tatsache, dass gerade mit seinem Wachstum das Kapital den Tribut an das Grundeigentum überhaupt nicht los wird, sondern sozusagen ständig mitschleppt und ständig die Voraussetzung dafür schafft, dass der mindestens mitwächst, wenn nicht sogar noch mehr. Nach der Seite hin ist das Kassieren des Grundeigentums tatsächlich eine Wachstumsbehinderung und wird eben auch, das führt dann zu dem Punkt, der am Anfang schon mal Thema war, tatsächlich auch zu einer Schranke für das, was sich an bestimmten Orten überhaupt an Geschäft noch lohnt.
Führ doch nochmal bitte vorher die Differenz zwischen den Kosten aus. Da hast du gesagt, das sind bloße Kosten, was ein Kapitalist für die Fläche bezahlen muss im Unterschied zu anderen Kosten.
Kosten sind beim Kapital ansonsten Preise für Produktionsfaktoren. Preise für Maschinen, Rohstoffe und Arbeitskraft. Löhne und Preise, die da zu zahlen sind. Und wie sich diese Kosten lohnen, hängt dann ganz daran, wie das Kapital seine Produktion organisiert und wie diese Preise, die er auf dem Markt zu zahlen hat, sich niederschlagen durch die Organisation der Produktion in den Preisen der Waren, die sie produzieren. Es hängt von der Technologie ab, die da eingesetzt wird, das hängt aber auch und vor allen Dingen an der Art und Weise, wie die Arbeitskraft eingesetzt wird, dass deren intensive und extensive Ausnutzung dafür sorgt, dass die gesamten Kosten, die das Kapital aufzuwenden hat, lohnend gemacht werden, also so ausfallen, dass zu den gegebenen Marktpreisen ein Überschuss rausgeholt werden. Und dieses Verhältnis kostet sonst ist nicht einfach was das Kapital weggibt. Das unterscheidet übrigens solche Kosten auch von den Kosten, die ein normaler Mensch in seinem Haushalt hat. Wenn der Kapitalist Kosten hat, das könnte einem daran schon auffallen, dann geht er ganz selbstverständlich davon aus, dass die im Preis des Produkts, den er auf dem Markt realisiert, wieder auftauchen. Dass das Geld, was er da weggibt, überhaupt gar nicht weggegeben ist, sondern sozusagen ideell weiter existiert in seiner Betriebsrechnung und ihm zurückfließt darin, dass ihm dadurch zurückfließt, dass er Produkte produziert hat, die diese Kostenbestandteile enthalten und dann die mit einem Überschuss auf den Markt verkauft und sich zu des Geldes wieder bemächtigt, das er im Ausgangspunkt vorgeschossen hat. Und im Unterschied zu der Sorte Kost, die eben nie bloß ein Abzug ist, sondern immer ein Abzug für was? Für das Kommando über einen gewinnbringenden Produktionsprozess. Von den sonstigen Kosten unterscheidet sich der Abzug als Grundeigentum im Grunde genauso, wie wenn der Staat Steuern zahlt. Denn der hat einfach einen Teil dessen, was er da verdient, abzudrücken, wegzugeben. Und da als bloße Voraussetzung dafür, dass der Prozess, den ich vorher geschildert habe, überhaupt angeleiert werden kann. Das ist das negative Verhältnis, das dieser Kostenbestandteil politökonomisch zu dem hat, was er insgesamt verdienen kann. Da darf man sich auch nicht davon irre machen lassen, dass die Unternehmer natürlich diesen Unterschied irgendwie ziemlich weder theoretisch noch praktisch kennen müssen, sondern die das Grundeigentum genauso zu ihren Kosten zählen, wie sie, die Gebühren für die Parkuhren dazu zählen und alles zusammen addieren und dann am Schluss sagen, es muss mehr rauskommen aus allem, was ich da ausgegeben habe. Das ändert aber nichts daran, dass das ökonomisch gesehen der Unterschied ist zwischen dem, was er wirklich für das Geld, was er ausgibt, wirklich ein praktisches Instrument der Geldvermehrung einkauft und ein Geld, was er einfach so weggibt, ohne dass es dazu überhaupt irgendeinen Beitrag leisten würde. Das hat auch die eigentümliche Fassung, dass das eine Sorte Kost ist, die durch die andere oder produktivere Organisation der Produktion gar nicht sich verändert. Das ergibt sich eigentlich schon aus dem Argument, was ich im Punkt vorher gesagt habe, dass das, was der Grundeigentümer verlangen kann von einem Unternehmen, damit es eine Innenstadtfläche benutzen darf, keine ökonomische Bestimmung in dem hat, was da die Hände wechselt. Es bestimmt sich allein danach, wie viel Nachfrage es nach diesem, seitens der Unternehmer nach diesem Stück Gegend gibt und inwieweit die Monopolisten über die Innenstadtflächen in der Lage sind, denen für Büromieten oder sonstige Mieten was abzuverlangen. Da kann man auch eigentlich als ökonomische Bestimmung gar nicht mehr sagen, als dass sich das daran entscheidet und negativ dann bemerkbar macht, wenn sich herausstellt, dass manche dann die Miete oder die Pacht nicht mehr bezahlen können und dann in den Laden in der Innenstadt halt dicht machen und woanders hinziehen.
Das eine kann man ja schon sagen, ne? Weil dieser Scheiß, was die Unternehmer auch als Kosten einreihen, ist es aber so, je erfolgreicher sie alle anderen Kosten für sich entnadeln machen, desto mehr Gründe hat der Grundeigentümer, bei denen die Hand aufzuhalten. Mhm. Ja. Also das ist der einzige Kostenpunkt in Anführungszeichen, der durch die Benutzung dessen, was der Unternehmer für die Kosten in der Hand hat, nur nach oben geht und ja, sich nicht durch die Benutzung rentabel ändert. Sagen wir auch das Ausscheidungsargument von vorhin, ja, also die Kehrseite von dem, daran findet eine Ausscheidung auch von Unternehmern statt. Die Kehrseite davon ist, das, was Grundeigentümer kassieren, das richtet sich nach dem, was die Zahlungsfähigsten zu zahlen bereit sind. Das ist, deswegen steigen diese Pachten und Mieten mit jedem Erfolg des Geschäfts.
Ich verstehe noch nicht ganz, was du eben gesagt hast, dass sich durch die Änderung der Produktionsorganisation wollte sich nichts daran ändern, wie sich der Bodenpreis als eigentlich unökonomische Bestimmung bei den anderen Sorten Kapital dagegen macht. Insofern verstehe ich das nicht, weil es ist doch durchaus eine Frage, wie ihre Produktionskosten als konkurrenzfähig machen zu anderen Kapital. Das, was sie als Tribut annehmen an das Bodenkapital abdrücken.
Ja, klar.
In Gestalt der Form der Rationalisierung der Produktion per Stückkostensenkung. Was sie an Produktionskosten haben, plus den Tribut ans Grundkapital, insgesamt rentabel zu machen.
Das ist unbestritten. Das war ja eigentlich auch das, was der Jonas jetzt gerade nochmal gesagt hat. Ich wollte die ökonomische Differenz zwischen einer Stückkostensenkung, wie sich der Mittel der Stückkostensenkung in Gestalt von Technologie, Arbeitskraft und Rohstoffbenutzung praktisch gemacht wird, und der bloßen Rechnung, die der Kapitalist natürlich macht, dass wenn er sagt, was weiß ich, wenn er am Tag doppelt so viel Waren produziert wie im Jahr davor und die Pacht bleibt gleich, dann verteilt sich diese Pacht auch anders auf den Warenpreis. Und das eine ist eine Rechnung und das andere ist eine wirkliche Veränderung des Verhältnisses von dem, was er zu bezahlen hat für die Produktionsfaktoren und das, was er aus ihnen als Geschäftsmittel macht.
Ja, und da kommt daraus folgt, dass nicht im Gegensatz jetzt zu dem Gesagten und zu deinem Argument, sondern in dem Moment, oder so wie auf dem, was da verpachtet wird, mit mehr Produktivität mehr Gewinn gemacht wird, ist das Grundeigentum, kommt natürlich auch die Verträge an, sofort zur Stelle und sagt, ja gut, dann kann ich da auch mehr kassieren. Und an all den anrührenden Geschichten, die du in den Medien serviert bekommst, jetzt auch mit Berlin und so, dann wird halt geschildert, wie der nette türkische Imbiss, der da gerade noch war, jetzt verdrängt wird durch eine ganz andere Sorte Nutzung dieses Grund und Bodens. Also erstens, wenn da produktiver drauf gewirtschaftet wird und wenn abzusehen ist, dass darauf mehr Reibach gemacht werden kann. Was?
Kommt nicht nach.
Was hat er gesagt?
Er kommt nicht jetzt nicht.
Er kommt nicht hinterher. Also um nicht missverstanden zu werden, habe ich ja gesagt, das kommt natürlich auf den Pachtvertrag an. Er kann nicht in dem Moment, das geht doch jetzt ins Detail.
Also ich hatte das Problem ein bisschen anders verstanden, so wie ich es versucht habe zu beantworten.
Naja, aber das gut, muss Jonas nochmal sagen, das Argument von Jonas war das, dass wenn produktiver gewirtschaftet wird auf Grund und Boden, dass vom Grundeigentum genommen wird als Hinweis darauf, dass es auch mehr Pacht und Rente verlangt.
Ja, das sollte in unserem Verstand ein Beitrag dazu sein, ökonomisch zu unterscheiden zwischen zwei Kosten, die das Kapital hat. Wenn es einen Preis zahlt für eine schnellere Maschine, dann hat es darin ein Mittel, die Kosten pro Ware zu senken und den Marktpreis zu unterbieten und mehr Reibach zu machen.
Ja.
Das ist das eine. Der Beitrag oder die Kosten, die es für den Boden hat, der Boden selber ist überhaupt gar kein Beitrag zur Produktion von irgendeinem Wert. Das ist doch, dafür sollte doch, Jonas, habe ich jedenfalls das verstanden, dafür sollte doch das Beispiel stehen, dass das merkt man daran, dass an dem, was dann gekommen ist, dann setzen die einfach den Bodenpreis hoch, weil die besser, in Anführungszeichen, gewirtschaftet haben, die Kapitalisten. Dann wird dieser Preisbestandteil, der überhaupt nichts beiträgt, auf einmal mehr.
Ja, und ich wollte einfach das Zwischenargument gesagt haben, das wird schon so sein, dass wenn ein Unternehmen, das war ja das Argument, was eben schon gefallen war, wenn ein Unternehmen, die durch den Einsatz seines Produktionsapparats, also durch die Organisation des Verhältnisses von Produktionsmitteln und Arbeitskraft, Extensivierung, Intensivierung der Arbeit, aus jeder Arbeitsstunde mehr rausholt und darüber den Wert der einzelnen Wert, die Kosten für die Produktion jeder einzelnen Ware senkt und seinen Ausstoß vermehrt, dann verändert er wirklich das, was ihm die Produktion kostet und das, was er an ihm verdient. Dass das jetzt mal, bevor das zweite Argument kommt, dass das zugleich das relative Gewicht dessen, was die Pacht kostet, für ihn vermindert. Das stimmt ja, bloß das hat mit der Pacht nichts zu tun. Das ist eine Wirkung der Produktivkraftsteigerung und nicht eine Wirkung dessen, dass er die Pacht bezahlt hat, um das mal ganz platt zu sagen. Und dann kommt das Argument, außerdem macht das Grundeigentum das dann auch noch geltend, indem er sagt, wenn die Gewinne steigen, kann ich doch auch mehr kassieren.
Soll das jetzt ein Hinweis darauf gewesen sein, dass wie die Grundeigentümer jetzt rechnen, dass der industriell noch so produktiv sein kann, dass das dass das gegen die normale geschäftliche Kalkulation des Industriellen aufschlägt.
Es geht gar nicht darum, ob das gegen seine Kalkulation ausschlägt, sondern das kann der Fall sein, sondern dass das ganze Verhältnis das eines Abzugs ist. Ist ja nicht die Behauptung gewesen, mit dem Abzug wird das industrielle Kapital nicht fertig, sondern wird erstmal gesagt, das ist die Eigenart dieses Kostenbestandteils, dass gerade wenn das Kapital wächst, dieser Kostenbestandteil mitwächst. Und das gibt dann den, das gibt erstens mal ein das war das eine Argument, das heizt auf der einen Seite die Konkurrenz der Kapitalisten an, denn wenn sie parallel zu ihrem eigenen Wachstum ans Grundeigentum ständig mehr abdrücken müssen, dann heizt es ihre eigene Konkurrenz um Gewinn an. Und das habe ich vorhin gemeint, wird das verschärft dann auch den Ausleseprozess zwischen denen, die sich die Grundrente dann noch leisten können und die nicht. Und das führt, und das merkt man dann, wenn Betriebe zumachen oder vor allen Dingen aber auch, wenn die Mieten in Höhen steigen, wo die Unternehmer sagen, da können unsere Leute nicht mehr in der Nähe des Büros wohnen, tatsächlich zu einer Behinderung des Geschäfts wird.
Also ich halte die Debatte ein bisschen für künstlich schwierig, weil am Anfang wurde noch gesagt, dass das Grundeigentum ein Recht ist. Ja, wenn man ein Recht auf einen Boden, jetzt ist die Frage, wie geht denn dieses Recht eigentlich in die kapitalistische Produktion eines Unternehmens ein? Der muss für dieses Recht zahlen. Also für die Lizenz irgendwo zu stehen, bauen, das Grundstück nutzen zu können für eine Fabrik oder für sonst was, da zahlt er für das Recht. Und bei dem anderen Ding, dann sind das auch Kosten, aber er zahlt für Produktionsmittel, nicht für eine Produktionsbedingung. Wenn er für Produktionsmittel zahlt, dann sind die ganzen Ausführungen, dieses Mittel hat er in der Hand. Da kann er effektivieren, da kann er Kosten senken, da kann er Output erhöhen. Diese ganzen Überlegungen gibt es beim Recht alles nicht, da zahlt er einfach. Das ist der Inhalt von Abzug. Für die Bedingung zahlst du, Punkt. Wenn du viel für eine Bedingung zahlst, dann hast du nicht irgendwie ein Recht auf mehr Gewinn oder so. Ja, das ist nicht so. Ja, so. Dieses Recht, wie viel kriegt man für das Recht, war ja das erste Argument. Das kommt ganz drauf an, was die Leute, die dieses Recht wahrnehmen wollen, dafür herzahlen wollen, müssen, können, dürfen. Ja? So. Die nützen das also aus, wenn ein Unternehmer Erfolg hat. Was wundert, das ist halt deren Geschäft, das Ausnützen ihres Rechtes. Ja? So. Und die Unternehmer müssen sich dann sagen, okay, ich werde erpresst von so einem Grundeigentümer, bleibe ich jetzt da? Kann ich das auf meine Kundschaft abwälzen? Muss ich weichen? Ja, also das kommt mir einfacher vor als an den ganzen Wirkungen. Und dann zieht er eine nach und dann hat der andere mehr. Ich bin eher durcheinander gekommen durch die Debatte als durch.
Wo machst du denn dann Gegensatz? Das sind doch die Verlaufsformen, die. Eine Verlaufsform, für eine prognose Produktionsbedingung, eine prognose Unkost, das industrielle Kapital nicht in der Hand. Da kann man doch keinen Gegensatz sagen, wie das sich als geschäftliche Verlaufsformen industriellen äußert.
Das war jetzt auch gerade nicht sauber am Ende des Beitrags mit Abwälzen wieder so eine Verlaufsform anzusprechen. Es ist nämlich ein für alle Mal kein Kostenpunkt, der abgewälzt wird, sondern der aus dem neu geschaffenen Eigentum bezahlt werden muss. Und wo er mit Gewinnen, die er sich einkauft und was er bezahlt, nichts in der Hand hält, um an der Schraube der Arbeit zur Schaffung neues Eigentums verwendet, irgendwas zu drehen. Das Abwälzen ist schon die halbe Ideologie, so mögen die Rechte. Aber was eigentlich passiert ist, können sie von ihrem neu geschaffenen Geldwert genug erübrigen, um den Standort zu halten.
Also wenn jemand zum Beispiel ein Grundstück hat und baut ein Büro drauf, dann vermöchte der Grundbesitzer davon einen bestimmten Anteil als Mieter haben. Der Kapitalist überlegt, baue ich 2, 3, 10, 100 Stockwerke übereinander, habe ich mehr Büros, habe ich mehr Geschäft. Und was sagt der Grundeigentümer? Ja, wenn du da 100 Dinger drauf baust, dann kann ich ja mehr abziehen. Das ist kein Abwälzen von Kosten, sondern die Abwälzungsmethoden, die der Unternehmer, dem die dann so einfallen, denen dann so einfallen, ist natürlich für den Grundeigentümer das Argument, jetzt kann ich ja noch mehr verlangen. Verstehst du das?
Das war aber eigentlich das Argument von ihm hinten auch. Ja. Wenn man nämlich sagt, die bringen die bloßen Kosten für einen Standort in den Stückkosten unter, dann sagt man, der Grundeigentümer verdient daran, dass es den anderen gelingt, mit ihren Produktionsmitteln und der Ausbeutung die Stückkosten so niedrig zu machen, dass sie glattweg noch rentabel am Markt was loswerden.
Genau.
Die verdienen nur daran. Das war eigentlich der Unterschied. Es geht eigentlich alles noch auf die Frage zurück, was ist der Unterschied zwischen bloßen Kosten und echten Kosten? Lauter Ausführungen dazu.
Was passiert denn dann eigentlich, wenn Kapitalist und Grundeigentümer zusammenfallen? Dann muss der Kapitalist ja dann niemanden diese bis potenziell und unendlich schießenden Kosten an jemanden abdecken. Er könnte doch dann eigentlich den Preis, sag ich mal, drücken. Das ist nicht allzu weit gedacht, aber das ist das, was mir gerade kommt. Im Vergleich zu denjenigen, die meinetwegen das Gelände pachten müssen.
Dann würde er doch sagen, als Grundeigentümer blutet mein Herz, wenn ich mir zu wenig Miete zahle. Als Produzent bin ich froh, dass ich mir so wenig Miete zahle.
Das ist,
wenn du die beiden Personen in eine, dann hast du den Widerspruch an einer Person, aber es bleibt der Widerspruch, nicht die Lösung des Widerspruchs.